Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Marcel Malgo in seinem Mehrteiler über die Geborgenheit, die wir bei Gott haben dürfen, in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Unter den ewigen Armen. Doch zuerst hören Sie noch die Schriftlesung aus 5. Mose Kapitel 33, die Verse 26 bis 29. Weiter hören wir noch das Lied Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Es ist kein Gott wie der Gott Jeschuruns, der am Himmel daherfährt dir zur Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Er hat vor dir her deinen Feind vertrieben und geboten, vertilge. Israel wohnt sicher, der Brunnenquell Jakobs unbehelligt in dem Lande, da Korn und Wein ist, dessen Himmel von Tau trieft. Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich, du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist? Deine Feinde werden dir huldigen und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten.
Selber mit. unter den ewigen Armen. Der Text unseres Themas, wir haben ihn gelesen, steht in 5. Mose 33, Vers 27, wo Moses an Israel die herrlichen Worte richten darf: Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich bin sehr froh, dass diese Verheißung in und durch Jesus Christus auch für uns ist. Dieses Wort ist auch an uns ergangen und deshalb bildet es heute unseren Predigttext. Wenn Sie letzten Sonntag da waren, wir haben Nachdruck gelegt auf die Worte: Zuflucht ist bei dem alten Gott. Heute möchte ich Nachdruck legen auf den zweiten Teil dieses Textes, nämlich die Worte unter den ewigen Armen. Also Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Was bedeutet das? Was darf ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das ganz praktisch in meinem Leben? Um darauf eine Frage zu bekommen, möchte ich zwei Dinge ansprechen, die uns recht Schwierigkeiten machen. Sie gehören zu den schweren Dingen des Lebens. Und dann als dritten und letzten Punkt will ich noch etwas ansprechen, das für uns Christen in und durch Jesus eine der größten Gnadengaben ist. Alles unter diesem Thema Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Etwas muss ich noch sagen. Wenn wir das Thema jetzt nennen, Zuflucht ist unter den ewigen Armen, wir sprechen darüber, dann wollen wir das nicht ganz eng sehen, ja? Dass wir jetzt nur an das Unter denken, unter den ewigen Armen. Wissen Sie, wir sehen die Arme Gottes im Sinne vom Psalm 139, Vers 5. Da heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten. Und hältst deine Hand über mir. Also links, rechts, oben, unten. Ja? Die ewigen Arme Gottes sind über uns, sind unter uns, sind links von uns, sind rechts von uns. Und so möchten wir dieses Thema angehen. Das wollte ich einfach noch ganz allgemein sagen. Die ewigen Arme Gottes. Wie gesagt, ich teile diese Botschaft in drei Teile. Fangen wir einmal an mit etwas, was jetzt sehr aktuell ist. Gestern ist unser Jakob heimgegangen. Und ich denke, das gehört zum Schwersten für einen Menschen, einen lieben Menschen zu verlieren. Für den Jakob freuen wir uns. Das ist ganz interessant. Ich habe so einen Kalender mit Bibelworten, jeden Tag ein Bibelwort. Und da hieß es gerade gestern: Das ist ein Tag gute Botschaft. Und dann kam das Telefon. Und da habe ich gedacht, das passt nicht zusammen. Und doch passt es zusammen. Für Jakob ist es eine Erlösung. Aber, Berti, die Angehörigen, Geschwister. Ich denke, in dieser Stunde, in der wir jetzt leben, gibt es weltweit unzählige Christen, die vielleicht kürzlich oder vor ein paar Tagen oder Monaten oder Jahren einen Menschen verloren haben und das noch nicht richtig verkraftet haben. Ich frage Sie einmal ganz direkt, haben Sie vielleicht in den, ja, vielleicht letzte Woche oder letzte Monat oder Jahre, haben Sie einen geliebten Menschen verloren? Ist Ihr Herz immer noch mit großer Trauer erfüllt? Eine Trauer, von der andere nichts oder sehr wenig ahnen? Wenn das so ist, dann ist das natürlich absolut normal. Es ist nicht so, dass man einfach einmal aufhört zu trauern. Das sagen nur die, die keine Menschen verloren haben. Man trauert. Aber doch möchte ich Ihnen heute, in diesem Zusammenhang, möchte ich Sie bitten. Jetzt denken Sie einmal, gerade jetzt in Bezug auf Ihre Trauer, auf das, was geschehen ist. Denken Sie einmal an die ewigen Arme. Und zwar in einer ganz besonderen Weise. Beschäftigen Sie sich mit der Frage, und was ich Ihnen jetzt sage, das ist ganz simpel, ja, das ist so etwas Einfaches, das ist keine tiefe Auslegung, das ist nur etwas, was jetzt Ihr Herz erfreuen muss und darf. Denken Sie jetzt einmal darüber nach. Was geschah in dem Moment, als der geliebte Mensch aus meinem Leben entschwand? Was geschah? Gestern kommt das Telefon um 8 Uhr. Er ist gestorben. Was ist geschehen? Ja, wir wissen es alle. Der Verstorbene durfte in das Himmelreich eingehen. Das glauben Sie doch, oder? Kein Seelenschlaf, bitte. Der Räuber am Kreuz. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die Geistseele ist gleich bei Jesus. Kein Seelenschlaf. Nein, der in Christus Verstorbene ist bei Jesus. Aber jetzt fragen Sie sich, Wie durfte er dort eingehen? Ja, wissen wir das? Wissen wir das? Ich glaube, aber Gott hat es uns nicht vergönnt, aber ich glaube, wenn wir sehen könnten und dürften, was da geschieht in einem Krankenzimmer, wo ein Sterbender liegt und nun stirbt er, ja, in Christus. Wenn wir dann sehen könnten, was geschieht, wir hätten vielleicht viel weniger Trauer. Warum? Wir würden an den Augenblick zurückdenken. Bitte denken Sie jetzt an die ewigen Arme und hören Sie jetzt folgendes Wort des Herrn an. Und bitte nehmen Sie das jetzt mit kindlicher Einfalt als bare Münze, was ich Ihnen jetzt lese. Und Sie kennen den Text, wenn ich Ihnen den Text lese. Aber was ich Sie jetzt bitten möchte, der Verstand, der das alles manchmal so eruieren will, bitte, Sie müssen ihn nicht ausschalten, nein, aber Sie müssen dem jetzt glauben, Sie müssen darüber nachdenken. Was steht hier? Was geschieht hier? Schauen Sie, da heißt es in Lukas 16, 22, es begab sich, dass der arme Lazarus starb. Und dann heißt es, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Nicht wahr? Die Stelle kennen Sie, ja? Ach, die Geschichte kennen wir. Ich frage Sie, bitte, denken Sie mit. Sehen Sie hier nicht die ewigen Arme, wie sie diesen Menschen, der Zeit seines Lebens sehr gelitten hat, sorgsam aufheben und ihn in Abrahams Schoß betten. Wenn wir das sehen könnten, was da geschieht in einem kranken Sterbezimmer. Manchmal ist es so, dass Sterbende noch etwas vermitteln, dass sie etwas sagen, was wirklich real ist. Aber der Rest sehen wir nicht. Und das muss so etwas Gewaltiges sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Und wissen Sie, was ich Ihnen heute einfach sagen möchte? Wir sollten einmal, so groß die Trauer auch ist, wir sollten einmal an das andere denken. Es ist klar, der geliebte Mensch ist gestorben. Was sehen wir? Seinen Leib. Dann kommt der Sarg. Dann wird er eingesargt. Dann kommt das Begräbnis und so weiter. Und man muss das Begräbnis vorbereiten. Und man muss Grabschmuck organisieren und weiß nicht was alles. Dabei ist er bei Jesus. Und nicht nur das. Er ist auf eine Art zu Jesus gebracht worden, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und wissen Sie, für mich ist die Bibel, ich nehme sie einfach wörtlich. Auch die Gleichnisse, auch das, was der Herr erzählt. Wenn er hier sagt, der Arme wurde durch Engeln getragen in Abrahams Schoß, dann sage ich Ihnen, dann gibt uns der Herr hier einen kleinen Einblick in die unsichtbare Welt. Was geschieht mit einem in Christus Verstorbenen? Fantastisch, nicht wahr? Und Elia durfte sogar mit dem Wagen in den Himmel. Sehen Sie, was sich hier abspielt, Lukas 16. Ein von Gott wertgeachteter Mensch, dessen Name im Buch des Lebens stand, wird durch himmlische Eskorte in das Haus des Vaters gebracht. Und nun sage ich Ihnen das ganz simpel und einfach. Dasselbe hat sich abgespielt, als Ihr geliebter Mensch, der in Christus verstorben ist, als dieser Mensch abberufen wurde. Da hat sich Himmel und Erde bewegt. Da ist eine Eskorte gekommen. Und die haben ihn oder sie abgeholt. Und das war ein triumphaler Eingang. Ewige Arme legen sich um sie, um unsere Verstorbenen. Und sie werden in die himmlische Heimat getragen. Wie schlimm hat das der Weltmensch erfahren müssen? Da starb doch noch ein anderer, ja? Der Reiche. Was steht über den Reichen geschrieben? Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Fertig. Das war's. Wissen Sie, was bisweilen unser Problem ist? Und ich will das wirklich in Liebe sagen, möchte da niemanden irgendwie traurig stimmen. Wir beschäftigen uns des Öfteren mehr mit der Vergangenheit unserer lieben Heimgegangenen, als mit der Tatsache, dass sie durch ewige Arme ins Himmelreich gebracht wurden und dass sie jetzt ewige Herrlichkeit erleben. Natürlich, die Erinnerung an unser Leben ist ein Muss. Das ist ganz klar. Aber wir Christen sollten uns ausgiebig damit beschäftigen, dass unsere Liebsten durch ewige Arme in Abrahams Schoß gebettet wurden. Und das ist nur ein kleiner Anhaltspunkt. Das ist das Einzige, was wir sehen. Gott hat uns nicht mehr gegeben, aber das genügt, um zu glauben, es ist Herrlichkeit, wenn ein Kind Gottes diese Erde verlässt. Wenn wir das sehen dürften, was dann geschieht, das Krankenzimmer wäre zu klein. Ich bewahre von ganzem Herzen das Andenken an meinen Vater. Das mache ich ganz bewusst. Ich habe ein Foto aufgehängt über meinem Schreibtisch. Ich denke auch oft an ihn. Ich denke manchmal, wie hätte er das jetzt gesagt? Was hätte er jetzt da gemacht? Das darf man. Aber ich sage Ihnen, ich freue mich viel mehr darüber, dass er bei Jesus ist. Und heute ist mir das viel mehr klar, dass damals, vor 13 Jahren, als seine Stunde gekommen war, dass er eine einzigartige Erfahrung machen durfte. Welche Erfahrung? Ewige Arme haben ihn in das Himmelreich getragen. Und dass das für ihn das Größte war, was er erlebt hat in seinem Leben. Und dann eben auf dem Weg in die Ewigkeit. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte Sie einfach bitten, ja, bitten. Glauben Sie das jetzt ganz kindlich, wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben. Glauben Sie es nicht nur mit dem Kopf glauben wir ja alles. Oh ja, er ist bei Jesus, ja, er ist jetzt beim Herrn und dann gehen wir nach Hause und dann gucken wir seinen Kleiderschrank an und wir beschäftigen uns mit dem, was gewesen ist. Und man hat vielleicht noch so halb ein Andenken, was man immer anschaut und so weiter. Das ist alles nicht schlimm, aber ich sage Ihnen, das fördert die Trauer. Das fördert die Trauer. Aber das Denken an das, was der Mensch durchgemacht hat, der Jakob, ja, der wäre gern hier gewesen. Der war ein Beter, die Gemeinde, das war ihm Herzensanliegen. Aber was er jetzt erlebt hat, würde er nie eintauschen. Ewige Arme tragen ihn in das Reich seines Vaters. Sie müssen einfach sich das jetzt vorstellen. Sie müssen es kindlich glauben. Sie müssen dafür danken. Und wissen Sie was? Ihre Trauer wird geringer werden. Trauer wird nie weggehen. Aber Sie werden die Trauer besser tragen können, wenn Sie so anfangen denken. Ewige Arme haben meinen Geliebten von mir genommen. Jeder Mensch, der in Christus stirbt, erlebt einen gewaltigen, triumphalen Eingang ins himmlische Reich. Er darf erleben, wie sich unter ihm ewige Arme ausbreiten, um ihn ins Himmelreich zu bringen. Ich denke, dass der Eingang unserer Lieben ins Reich des Vaters ein viel größeres Ereignis ist, als wir uns je vorstellen können. Wir stehen diese Woche dann beim Sarg. Wir müssen das hinter uns bringen. Aber ich sage Ihnen, wir werden beim Sarg das verkündigen. Jakob hat etwas erfahren, was gewaltig ist. Und deshalb freuen wir uns. Schauen Sie, wenn nur schon Jubel im Himmel ist, wenn sich ein Sünder bekehrt, ja? Sie kennen doch diese Stelle. Jesus sagt das zweimal. Es ist Jubel im Himmel, wenn sich ein Sünder bekehrt. Wenn das wahr ist, wie viel Jubel wird dann sein, wenn ein begnadeter Sünder endlich durch die Pforten eingeht? Ich denke, alle Engel stehen Spalier und erwarten diesen einen, den Jakob oder wer es auch ist, heißen ihn willkommen. Er hat überwunden. Er ist angekommen. Jubel im Himmel. So müssen Sie das endlich sehen. So können Sie Ihre Trauer vielleicht besser bewältigen. Diese Tatsache sollten Sie mindestens so stark in Ihrem Herzen bewegen, wie das irdische vergangene Leben Ihres heimgegangen. Sehr, sehr wichtig. Übrigens, noch ganz kurz und dann muss ich diesen Punkt beenden. Warum? Das ist auch wieder ganz kindlich, wie ich das jetzt stelle. Entschuldigung, aber ich will es jetzt einfach so tun. Warum gibt der Herr sich so Mühe, seinen Kindern einen so wunderbaren Eingang zu geben? Der arme Lazarus. Engel tragen ihn hoch. Warum tut Gott das? Warum lässt er sie durch ewige Arme tragen? Unter dir sind ewige Arme ins Himmelreich. Weil der Tod von Kindern Gottes das Herz des Herrn bewegt, wenn nicht erschüttert. Das ist ganz interessant. Einerseits, Gott holt den Geliebten heim. Er geht heim. Er nimmt den Platz ein. Vor Grundlegung der Welt ist der Platz bereitet. Die Engel heißen ihn willkommen. Andererseits wiegt der Tod seiner Heiligen schwer vor ihm. Steht geschrieben. Also wenn ein Mensch stirbt, ein Kind Gottes, Gott tut das nicht einfach so, dann aus dem Ärmel schütteln und sagen, so, okay, du bist jetzt auch dabei. Es beschäftigt ihn. Ich lese euch das vor. Psalm 116, Vers 15. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Oder die alte Schlachterbibel sagt, teuer oder kostbar oder wertvoll ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Verstehen Sie? Der arme Lazarus starb. Was geschieht? Eine Eskorte kommt aus dem Himmel. Ewige Arme tragen ihn in Abrahams Schoß. Der Tod seiner Frommen wiegt schwer bei Gott, dem Vater. Oder es gibt noch eine andere Stelle, Psalm 72, Vers 14. Ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Sehen Sie, das sind Weisheiten in der Bibel, Geheimnisse in der Bibel, die können wir fast nicht ergründen. Ja? Einerseits, der Mensch kehrt heim. Heim, Jakob ist zu Hause. Andererseits, Gottes Herz ist gerührt. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer. Also, das möchte ich Ihnen jetzt einfach sagen. Selbstverständlich sind Sie in Trauer. Berti trauert sehr. Beni Höhn, der Bruder und andere. Aber denken Sie auch an diese Seite. Ewige Arme haben den Geliebten zum Vater gebracht. Einmalig. So, ich komme zu einem zweiten Punkt. Es geht jetzt um etwas, das beschäftigt uns alle enorm. Angst. Wer hat nie Angst? Er soll jetzt aufstehen. Nein, da können wir nachher darüber sprechen, ja? Was ist Angst? Angst ist ein Gefühl, das den Menschen sozusagen von seiner Geburt bis zu seinem Tod immer wieder aufsucht. Ist einfach so. Angst ist eine der stärksten Geißeln der Menschheit. Angst ist eine Empfindung, die sowohl den König als auch den Bettler in gleichem Maße überkommen kann. Angst ist eine Erregung, die man zwar unterdrücken, aber nicht ausschalten kann. Deshalb ist Angst etwas, dem man als natürlicher Mensch nicht entlaufen kann. Natürlich, es gab immer wieder charakterstarke Menschen mit eisernen Willensstärke, beeindruckender Entschlusskraft, haben sie der Angst getrotzt und haben auch wirklich Heldentaten vollbracht. Aber Angst ist immer wieder da. Und weil die Angst eben in dieser Weise etwas äußerst Reales ist, spricht auch die Bibel darüber sehr offen. Sehr, sehr offen. Einige Beispiele. Die Bibel sagt, Angst ist sichtbar. Das sieht man manchmal auf ihrem Gesicht. Angst ist sichtbar. 1. Mose 42, 21. Die Brüder Josef befinden sich im Palast des Josef. Sie wissen sich keinen Rat. Und dann sagen sie Folgendes. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Und wir wollten ihn nicht erhören. Angst, so sagt die Bibel, lähmt nicht nur die Zunge, sondern bringt sie auch zum Reden. Hiob 7, Vers 11. Darum will ich auch meinen Mund nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens. Angst ist das Mittel, wodurch sogar selbstgerechte Gottlose in Verwirrung gebracht werden. Hiob 18, Vers 11. Bildad sagt, um und um schreckt in jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hinaus soll. Es geht hier um den Gottlosen. Angst ist stärker als der größte Wohlstand. Auch das sagt die Bibel. Zophar, auch einer der Freunde Hiobs, sagt es, Hiob 20, 22, wenn der Gottlose auch die Fülle und genug hat, wird ihm doch Angst werden. Angst bewirkt Finsternis. Jesaja muss ein Strafgericht ankündigen. Und dann sagt er über die Folgen dieses Strafgerichtes, wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und Jesaja 8, Vers 22 muss Jesaja sogar sagen, sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Also, zusammenfassend muss man sagen, auch die Bibel schildert die Angst so, wie sie ist, nämlich als etwas äußerst Bedrückendes. Aber, bin ich froh, habe ich diesen negativen Katalog hinter mir. Aber, ist das alles, was die Bibel über Angst sagt? Gott sei Dank, nein. Die ewigen Arme. Jetzt kommen wir wieder die ewigen Arme, ja? Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Schauen Sie, die Bibel spricht nicht nur in dieser Weise über Angst. Ganz nüchtern sagt sie, was Angst ist. Aber sie weist auf etwas Gewaltiges, nämlich gerade da, in der Angst unseres Herzens, die manchmal da ist, sind die ewigen Arme. Zuflucht ist unter den ewigen Armen. In Angst. Ja, hier ist sehr aufschlussreich zu vernehmen, was Jesus Christus über Angst gesagt hat. Ich weiß, das habe ich hier schon oft erwähnt, diesen Punkt. Aber wegen Zusammenhang muss ich das jetzt nochmals tun. Also Jesus hat nie behauptet, es gäbe keine Angst. Sondern er hat ganz klar gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Die Stelle kennen Sie, ja? In der Welt habt ihr Angst. Damit hat Jesus Christus einen ganz anderen Standpunkt eingenommen als einige superfromme Christen unserer Zeit, die mit Biegen und Brechen versuchen zu erklären, ein Christ hat keine Angst mehr. Solche gibt es. Gibt so Christen. Ein Christ hat keine Angst mehr. Und wenn man tief in ihre Augen blickt, was sieht man? Angst. Nein, Jesus sagt, in dieser Welt, wo Satan regiert, herrscht Angst. Jetzt kommt aber dieses herrliche Aber. Sie kennen das. Was sagt er noch? Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also Jesus sagt, in der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getrost. Über euch sind was? Ewige Arme. Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Das bedeutet, dass keiner von uns verzweifeln muss in der Angst, welchen Ursprung diese Angst auch haben mag. Vielleicht sitzen hier einige, sie haben Angst vor morgen. Vielleicht kommt etwas, vielleicht kommt eine Operation, vielleicht kommt irgendetwas anderes. Eine Herausforderung, Angst ist da, man versucht das wegzuschieben. Jesus sagt, ich weiß, dass du Angst hast, aber Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Ich möchte hier ganz kurz unsere betagten, oft kranke und angeschlagene Geschwister ansprechen und ermutigen, vom Seniorenzentrum, aber auch von anderswo, wer es auch ist, bitte. Sie haben vielleicht schon oft seufzend das Gebet Davids gebeten. David sagte einmal zum Herrn, auch wenn das Alter kommt und das Haar grau wird, o Gott, lass mich bitte nicht los. Das ist Psalm 71, Vers 18. Lass mich bitte nicht los, wenn ich alt und grau werde. Was ist die göttliche Antwort? Was sagt die Bibel hier als klare Antwort? Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Ich will euch was? Tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben, tragen und erretten. Meine Brüder und Schwestern, hier wird zweimal von Tragen gesprochen und einmal von Heben. Ewige Arme. Ihr lieben älteren Brüder und Schwestern, es geht euch vielleicht nicht gut. Das sind wirklich Krankheitsmächte und Altersschwäche und andere Dinge. Aber da habt ihr eure Verheißung, die ist explizit an euch gegeben. Bis ins Alter werde ich euch tragen, sagt der Herr. Und er sagt das zweimal. Tragen will ich euch, heben will ich euch. Das sind die ewigen Arme, die sich über euch als feste Zuflucht ausgebreitet haben. Ihr könnt damit eure Ängste überwinden. Die Ängste sind zwar da, manchmal mehr, manchmal weniger. Die Probleme sind da, das körperliche Schwache ist da, aber die Arme sind da, die ewigen Arme. Und Jesus sagt, das ist der Weg, um Angst zu überwinden. Ja, Angst ist etwas Reales. Die Bibel nennt es als etwas, anerkennt es als etwas Reales. Aber wie gesagt, dem gegenüber steht wie ein Bollwerk die herrliche Wahrheit, dass es ewige Arme gibt. Ewige Arme, die sich über jeder geängsteten Seele ausbreiten zum Schutz und als eine Zuflucht. Der Psalmist jubelt es aus. Hören Sie gut zu. Gilt allen. Klein, groß, alt, jung. Wenn ich mitten in der Angst wandle, dann erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde. Psalm 138, Vers 7. Mir ist Folgendes hier aufgefallen. Der Psalmist sagt, wenn ich mitten in der Angst wandle. Er sagt nicht, ich wandle nie in der Angst. Er sagt, ich wandle in der Angst. Aber sofort kommen die ewigen Arme. Er sagt, wenn ich mitten in der Angst wandle, Herr, du erquickst mich. Deine Hand ist da. Ewige Arme. Dieses Wort gilt Ihnen. Psalm 138, Vers 7. Jesaja, ich habe ihn zitiert, der in Kapitel 8, Vers 22 sagen musste über sein Volk, sie sind im Dunkel der Angst. Er darf ihm direkt im nächsten Vers sagen, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Er darf hier eine herrliche Prophetie aussprechen über die Arme Gottes. Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Angst wird einmal weichen müssen. Und im Neuen Testament ist es natürlich Paulus, der in wunderbaren Worten über die ewigen Arme spricht, gerade in Zeiten von Angst. Er sagt es so, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann sagt er, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Können Sie nachlesen, Römer 8, 35 und dann 38 bis 39. Also, Angst ist eine Realität, aber das andere ist genauso eine Realität oder noch mehr, die ewigen Arme. Ja, jetzt mal ganz praktisch, wie äußert sich das nun? Ich habe Angst, ja? Jetzt die ewigen Arme. Wie geht das? Zuflucht ist unter den ewigen Armen in Angst. Was ist das in Substanz? Worum geht es? Ja, schauen Sie, in jedem Fall um das, was wir soeben gelesen haben. Was sagt Paulus? Was ist imstande, jede Angst, so groß sie auch sein mag, zu überwinden? Wir haben es gelesen, die Liebe Christi. Oh, meine Brüder und Schwestern, was und wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Angst? Nein, sagt er, unmöglich. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Das ist das Erste. Wenn Sie in Angst sind, denken Sie an die Liebe Jesu zu Ihnen. Bauen Sie darauf. Die Liebe Christi ist stärker als Angst. Sind die ewigen Arme. Etwas anderes, was stärker ist als jede Angst. Wissen Sie, was das ist? Das Wort. Der Psalmist sagt es so: Angst und Not haben mich getroffen. Ich aber habe Freude an deinen Geboten, an deinem Wort. Psalm 119, Vers 143. Weiß nicht, ob Sie das auch schon erfahren haben. Man hat irgendwie, hat man innerlich gewisse Ängste. Es kommt vielleicht etwas auf einem zu. Und dann müssen Sie mal Folgendes tun. Nehmen Sie die Bibel. Lesen Sie Gottes Wort. Lesen Sie die Psalmen. Besonders in Zeiten der Angst. Lesen Sie die Psalmen. Und ich sage Ihnen, Sie werden plötzlich merken, wie Gott eingreift. Ewige Arme. Angst. Oh, sie ist schon noch da. Aber irgendwie entschärft. Man denkt an Gottes Wort. Und nicht zuletzt ist noch etwas da, welches uns ins Kraftfeld der ewigen Arme bringt, wenn uns Angst ist. Und das ist natürlich das Gebet. Wenn Sie Angst haben, sollten Sie viel mehr beten. Naja, das tun wir automatisch, denke ich, wenn wir Angst haben. Aber wir müssen das auch ganz bewusst tun. In der Psalm gibt es viele Beispiele. Vielleicht einige kurze Beispiele möchte ich hier anfügen. Psalm 4, Vers 2, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott, meine Gerechtigkeit, du tröstest mich in Angst. Psalm 18, Vers 7, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Psalm 32, Vers 6, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Psalm 61, Vers 3, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, Herr, mein Herz ist in Angst. Psalm 69, Vers 18, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, mir ist Angst. Und so weiter und so weiter. Es gibt noch viele Stellen. Also, um in Zeiten von Angst und Furcht die Zuflucht unter den ewigen Armen wirklich erfahren zu dürfen, müssen Sie das aktivieren. Erinnern Sie sich, letzten Sonntag habe ich auch kurz darüber gesprochen. Der Schlüssel. Und ich aktiviere das, indem ich erstens mich kindlich neu verlasse auf die Liebe Christi zu mir. Nichts kann uns davon scheiden, sagt Paulus. Das müssen Sie laut sagen. Wenn Angst da ist, sagen Sie laut: Nichts kann mich scheiden von der Liebe Jesu Christi. Zweitens treibt uns intensives Studium des Wortes Gottes in den Schutz der ewigen Arme. David sagt es: Angst hat mich getroffen. Ich aber habe Freude an deinen Geboten. Und drittens, intensives Gebet bringt uns immer wieder ins Kraftzentrum der ewigen Arme. Die Psalmisten beten: Herr, mir ist Angst. Immer wieder finden wir dieses Gebet. So, ich muss zu meinem dritten und letzten Punkt kommen, damit wir bei Zeiten fertig werden. Und hier geht es um etwas ganz Besonderes. Um den richtigen Einstieg zu finden, wollen wir uns mit einer schönen alttestamentlichen Geschichte beschäftigen. Wenn ich sage Geschichte, es hat sich alles ereignet, ja? Es ist die Geschichte, wie der Knecht Abrahams für Abrahams Sohn Isaac eine Frau sucht und sie auch findet. Die Geschichte ist, denke ich, uns allen bekannt. Sie hat eine enorme Tiefe. Geistliche Bedeutung. Ich sage das ganz kurz. Abraham ist ein Bild des himmlischen Vaters. Der Knecht von Abraham, der eine Braut suchen muss für Isaak, den Sohn, er weist hin auf den Heiligen Geist. Und Isaak, Abrahams Sohn, ist ein Bild von Jesus. Wie gesagt, der Knecht findet eine Frau für Isaak. Das ist Rebekka. Wir kennen sie, nicht wahr? Rebekka aus Mesopotamien. Nun tritt ein besonderer Höhepunkt ein, nämlich dann, wenn Rebekka, die Braut, sich zusammen mit dem Knecht auf den Weg macht, um Isaaks Frau zu werden. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, ja? Wir sehen den Knecht Abrahams auf dem Heimweg mit Rebekka und all ihren Mägden. Und indem sie nun immer näher zum Ziel kommen, sehen sie plötzlich in der Ferne wen? Isaak. Sie sehen den Isaak stehen. Rebekka weiß es zwar nicht. Sie fragt und der Knecht sagt, das ist Isaak, mein Herr. Das Besondere ist nun, mit was war er beschäftigt, der Isaak? Er war am Beten. 1. Mose 24, 63. Und er, Isaak, war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend. Manche Übersetzungen sagen, er war in der Stille, ja. Aber andere sprechen hier deutlich über, er war am Beten. Das ist ganz gewaltig. Isaak weist hier hin auf Jesus Christus in einer Art, wie wir es fast nicht mehr finden im Alten Testament. Schauen Sie, Rebekka, die Braut des Isaak, sie ist im Anzug, ja. Sie kommt. Bald wird die Hochzeit stattfinden. Und was tut Isaak nun in diesem Moment, währenddem er Rebekka immer näher kommt? Er betet. So ist es auch mit unserem Herrn Jesus Christus. Seine Braut ist im Anzug. Wer ist seine Braut? Ach, da gibt es so viele Streitereien, ja? Und doch, es wird doch gesagt, auch im Neuen Testament, die Gemeinde, die Braut Jesu. Paulus sagt, ich habe euch einem Manne verlobt als eine reine Jungfrau, Braut. Die Braut ist im Anzug, die Braut des Herrn. Vielleicht findet die Entrückung bald statt, wir wissen es nicht. Aber mit was ist er jetzt beschäftigt, der himmlische Bräutigam, unmittelbar vor seiner Vereinigung mit seiner Braut? Er betet. Und jetzt muss ich das präzisieren. Er leistet Fürbitte. Ja, für wen dann? Das ist ein tiefes, tiefes Geheimnis. Warum tut er das? Warum leistet er Fürbitte? Die Antwort ist einleuchtend. 2. Timotheus 3, Vers 1. Es steht geschrieben, in den letzten Tagen, aus dem Abend dieser Endzeit, werden schlimme Zeiten kommen. Und diese schlimmen Zeiten werden sich darin offenbaren, dass einige vom Glauben abfallen werden. 1. Timotheus 4, Vers 1. Wissen Sie, wir reden manchmal so, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen von oben herab über den Abfall. Ja, die sind im Abfall. Ja, das fallen viele ab. Das ist wahr. Aber Jesus sieht das anders. Ich glaube, dass wir es einfach erkennen müssen. Es lässt unseren Bräutigam, den himmlischen Christus, nicht kalt, dass in der letzten Phase vor seiner Vereinigung mit seiner Braut einige seine Blut erkauften, die sind ja dabei, nicht wahr? Wer nicht dabei ist, kann nicht abfallen. Dass einige seiner Blut erkauften im Abfall begriffen sind. Wenn wir über Heiligung predigen, ich zeige jetzt auf mich selber, dann haben wir die Neigung, dass wir immer eine Seite betonen. Dann sagen wir, Kind Gottes, wenn du dich nicht wirklich bekehrst, das heißt, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht wach wirst, wenn du nicht ganze Sache machst, dann wirst du großen Schaden erleiden müssen. Und das ist natürlich richtig. Wir müssen das verkündigen. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welch großen Schaden es für Christus bedeutet, dass viele gerettet sind, aber dass einige diese Blut erkauften, schlussendlich nur so durchs Feuer hindurch gerettet werden. Warum? Weil sie im Moment der Entrückung nicht das sind und verkörpern, was sie sein sollten. So wird es einmal sein. Ich will das jetzt ganz kurz erwähnen. Es wird Christen geben, die zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt errettet sind, aber aufgrund von Abfall und oberflächlichem Leben müssen sie vieles von der Herrlichkeit ihres ewigen Lebens einbüßen. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist an Gläubige gerichtet. Damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, sei gut oder böse. Wehe uns, wenn dann offenbar wird, dass unsere Werke, die wir als Christen getan hatten, böse waren. Wissen Sie, was dann in Kraft tritt? 1. Korinther 3, Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, weil es böse war? Wird er Schaden leiden? Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. So, das wird sehr schlimm sein für den Betreffenden. Aber jetzt denkt doch einmal an Jesus. Denkt doch einmal an ihn. Es handelt sich hier um wen? Um einen Bluterkauften. Der ist schon im Himmel. Ja? Wir sind entrückt. Muss aber dort Schaden leiden. Ja, lässt das nun den Bräutigam kalt? Geht er einfach so jetzt darüber hinweg? Das ist nun einmal so. Es lässt ihn nicht kalt. Und wissen Sie, was er tut? Er bittet für sie. Er bittet für diese seine Kinder. Ja, wie wissen wir das? Wo steht das geschrieben? Abgesehen davon, dass im hohepriesterlichen Gebet dreimal gesagt wird, ich bitte für sie. Das sagt Jesus. Abgesehen davon, gibt es eine andere klare Stelle, die uns belegt, dass Jesus Christus ganz besonders für diejenigen bittet, die im Begriff stehen, abzufallen. Denken Sie einmal an Petrus. Jesus sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er betet für Petrus, der im Begriff steht, einen falschen Weg zu gehen. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, aber das hat sich alles ereignet, als Jesus noch auf Erden war. Da hat er gebetet für Petrus, er hat auch gebetet auf dem Berg, nächtelang. Aber jetzt ist er im Himmel. Wird er jetzt noch Fürbitte leisten? Oh ja. Währenddem Jesus Christus sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, da ist er jetzt. Ist er mit etwas beschäftigt, was die Bibel uns klar mitteilt? Und das ist Fürbitte. Römer 8, Vers 34 wird gesagt, dass Christus zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Andere Übersetzungen sagen, für uns eintritt, sich für uns verwendet. Er befindet sich also zu Rechten des Vaters, um Fürbitte zu leisten. Und diese Tatsache wird bestätigt. Hebräer 7, 25. Daher kann er auch bis aufs Äußere die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Und dass es sich bei diesem Gebet um Fürsprache für Sünder abgefallene handelt, beweist uns nicht nur sein Gebet für Petrus, sondern 1. Johannes 2, Vers 1. Was steht dort? Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also das ist eine gewaltige Botschaft. So wie Isaak, währenddem seine Frau ihm zugeführt wurde, betete, betet Jesus Christus im Vorfeld seiner Wiederkunft. Und es handelt sich hier um Fürbitte. Wer weiß, wie viele erkaltete Gläubige durch seine persönliche Fürbitte zurückfinden zur ersten Liebe. Hier bleibt die Frage offen, möchte ich auch noch kurz erwähnen, warum wählt Jesus den Weg der Fürbitte, um abgefallene Gläubige zurückzubringen? Er könnte das doch einfach auch tun, bewerkstelligen. Diese Frage können wir nicht beantworten. Unser Verstand geht da nicht mit. Wir sollen das auch nicht beantworten, aber wir dürfen uns darüber freuen, dass unser Herr, währenddem er jetzt zu Rechten des Vaters ist, sich betend vorbereitet auf den Tag der Vereinigung mit seiner Braut. Er betet für die Sünder. Das kann ich weiter nicht erklären. Ich kann nur sagen, so steht es geschrieben. Und damit komme ich zu unserem Thema zurück. Diese Fürbitte Jesu, ist das nicht ein gewaltiger Hinweis auf die ewigen Arme? Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise. Ist es nicht so, dass so manches Kind Gottes nur deshalb einmal wohlbehalten ins Himmelreich eingehen wird, weil sein himmlischer Hohepriester fürbittend seine Arme um es gelegt hat? Ist es nicht pure Gnade, dass wir heute hier als Kinder Gottes sitzen dürfen? Müssen wir nicht sagen, das haben wir einzig und allein den ewigen Armen zu verdanken, die sich immer wieder neu, schützend über uns, um uns gelegt haben, uns zurückgebracht haben? Wo wären wir, wenn 1. Korinther 1, Vers 8, wenn es da nicht heißen würde, über unseren Hohepriester, der wird euch festhalten bis ans Ende. Wer? Jesus wird euch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Er tut es. Er betet für uns. Wo wären wir heute, wenn der Philipperbrief uns nicht versichern würde, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es vollenden. Philipper 1, Vers 6. Wir wären nirgends. Aber Jesus tut es. Das ist Gnade. Er hat mich erkauft und bezahlt. Er hat mich aus diesem Schlamm herausgeholt. Und jetzt geht er weiter. Er betet für mich. Er ringt um mich. Er arbeitet in mir, damit es zu einem guten Ende kommt. Wissen Sie, in dem Sinne, vielleicht muss ich das mal klar sagen, sollten und dürfen wir 2. Timotheus 2,13 verstehen. Da heißt es nämlich, und das ist fast so eine Entschuldigung für Sünder, ja? Da heißt es, sind wir untreu, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das wird oft zitiert, ja? Er bleibt nicht in dem Sinne treu, dass er sagt, schwamm darüber, vergessen wir alles, was du falsch gemacht hast. Nein, er bleibt in dem Sinne treu, dass er Tag und Nacht für uns einsteht beim Vater. Und in dem Sinne bleibt er treu, dass 1. Korinther 1, Vers 8 sich erfüllt. Er wird euch festhalten bis ans Ende. Oder der Philipperbrief, er wird das Werk vollenden. Das ist seine Treue. Er geht mit uns weiter. Er bittet für uns. Und so wir sündigen. Wir haben einen Fürsprecher. Und das möchte ich einfach abschließend sagen. Wir brauchen diesen Fürsprecher. Dringend nötig. Wissen Sie warum? Das habe ich Ihnen auch schon oft gesagt. Da gibt es einen anderen, der verklagt Sie und mich 24 Stunden bei Gott dem Vater. Das wissen Sie, ja? Das ist der Teufel. Das steht geschrieben im Buch der Offenbarung. Sie sahen Satan als wie ein Blitz vom Himmel fallen. Was tut er denn da? Ja, er hat Zugang dort. Ja, warum denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was tut er dann da vor Gott dem Vater? Er klagt Sie und mich an. Und wissen Sie was? Seine Anklagen stimmen. Ich denke, er sagt das, was stimmt. Er sagt, da ist wieder eine Sünde. Das hat sich wieder ereignet. Und in dem Augenblick, was geschieht? Von der anderen Seite kommt Jesus. Und was tut Jesus? Er sagt zum Vater, Moment, da stimmt zwar, was der Widersacher sagt. Aber guck, da ist die Unterschrift. Derjenige habe ich bezahlt mit meinem Blut. Ich bitte für ihn. Verstehen Sie? Das spielt sich in der unsichtbaren Welt ab. Wir brauchen den Fürsprecher Jesus Christus. Und hier sehe ich eben auch die ewigen Arme. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir diese ewigen Arme nicht hätten, die sich jeden Tag neu über uns ausbreiten, unter uns ausbreiten, links, rechts und uns tragen und immer wieder durchbringen und auch ermahnen, ja, und von der Sünde fernhalten, wenn wir das nicht hätten, wenn Jesus nicht da wäre, der für uns betet. Wir wären arm dran. Ja, Jesus hat uns erkauft und bezahlt. Das ist einmal geschehen. Aber er arbeitet jeden Tag an dieser Erlösung. Für Sie und für mich. Die ewigen Arme, sie sind da. Was sagt Petrus? Macht eure Erwählung fest. Macht eure Berufung fest. Das heißt, arbeiten Sie auch. Arbeiten Sie zusammen mit Jesus an Ihrer Erwählung. Machen Sie vorwärts in der Heiligung. Die ewigen Arme sind immer da, bis dass er uns holt. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Marcel Malko sprach in seinem Mehrteiler über die Geborgenheit, die wir bei Gott haben dürfen, in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Unter den ewigen Armen. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!
heuchle Zuversicht. Mein Zufluchtsort und mein Retter, aus der Tiefe meiner Not, da rief ich dich, mein Vater, erhöre mich, und erhörte mich, erhörte mich, aus dem Himmel hörte all mein Flehen. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Hort, mein Fels, meine Burg und mein sicher Zufluchtsort. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Hort, mein Fels, meine Burg und mein sicher Zufluchtsort.
Zum Fluss.